recht unruhigen Zeit, muss man ganz ehrlich so sagen. Und woher kriegen wir den Frieden? Nur von ihm, unserem Herrn. Bevor ich jetzt weiterfahre, wollen wir erstmal aufkennen. Wir haben ja Rosh Hashanah gerade gehabt und gehen auf Yom Kippur zu. Das ist eine ganz besondere Zeit. Das ist die Zeit der Einkehr, der Buße und der Umkehr. Da soll kein Opfer gebracht werden zum Altar, wenn du nicht Frieden hast mit Gott, aber auch mit deinen Geschwistern. Das heißt, bevor du dein Lobopfer den Herrn gibst, pack das erstmal zur Seite und versöhne dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Und in diesen Frieden, der dadurch kommt, da kannst du das Lobopfer den Herrn geben. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also, ich habe auch das eine oder andere Mal, wo ich mich wieder aufrege, entweder über eine Situation, über einen Bruder, eine Schwester. Und wie gehe ich damit um? Behalte ich den Groll in mir? Oder gehe ich zum Herrn? Oder auch wenn das mit einer Person zu tun hat, gehe ich zu dieser Person hin und sage, so und so ist es gewesen, das und das habe ich da gegen dich im Moment anzuführen. Und da besteht dann auch die Möglichkeit, dass der Bruder, die Schwester dich um Vergebung bitten kann. Und dann ist die Frage, ob du diese Vergebung auch annimmst. Weil viele, die dermaßen verletzt sind, können weiter gar nicht die Vergebung annehmen. Wie schaut es bei euch aus? Der Herr hat uns es vorgelebt. Er ist derjenige, der gekommen ist, um uns zu vergeben. Und er hat den Preis bezahlt auf Golgatha für alle unsere Schandtaten. Und wenn wir das unseren Geschwistern verweigern, verweigern wir die Vergebung Jesu. Und das soll uns bewusst bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da manches Mal verkehrt gelegen in meinem Leben. Und ich habe dafür einen hohen Preis bezahlt. Aber ich habe es gelernt. Amen. Und darum bitte ich euch, prüft euch selbst. Gerade jetzt die Zeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Yom Kippur ist das Versöhnungsfest. Wie kann ich Versöhnung feiern, wenn ich immer noch Groll im Herzen habe? Also nutzt diese Zeit und macht es klar vor den Geschwistern und vor allen Dingen vor unserem Herrn. Wir können nicht bestehen, wenn wir mit Groll umherlaufen. Ich möchte jetzt nochmal die Möglichkeit geben, den Herrn die Ehre zu geben mit einem Zeugnis. Wer was mit dem Herrn erlebt hat, möge es kundtun der Gemeinde.
Von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen. Wenn ich auf die Uhr gucke, freue ich mich, dass die Predigt heute nicht so lang wird. Es ist ja so, dass jeder herzlich willkommen ist, sich am Gottesdienst zu beteiligen. Wir freuen uns über Zeugnisse, etwas zu hören. Aber jemand hier hat wirklich eine großartige Idee gehabt. Der hat nämlich genau da die Uhr hingehängt, wo jeder sofort drauf gucken kann. Und wir haben Geschwister in der Gemeinde, die müssen um 12 gehen. Und dafür gibt es Gründe, weil die auch noch Angehörige zu Hause haben, die warten. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen kürzer fassen. Wenn das irgendwie möglich ist, du lachst gleich für zwei, ne? Und darin ergibt sich dann einfach nur die Hälfte und gut ist wieder. So, das ist das eine. Das zweite ist noch, was ist das mit dem Hagen Rösler am Montag, dem 17. Oktober? Das ist ein evangelistisches Programm für unsere Gemeinde. Hagen Rösler hat mich angeschrieben, ein sehr bekannter Lobpreiser, leider nicht hier oben im Norden. Und er hat mich angeschrieben, er macht eine Tour durch den Norden und würde sich freuen, wenn er auch bei uns in der Gemeinde einen Dienst tun könnte. Er hat gesagt, sie machen das sogar kostenlos. Er kommt mit seiner Frau und seinem Sohn und es ist ein Lobpreiskonzert am Montagabend, ganz bewusst auch für jüngere Leute. Ich habe mir einiges von ihm angehört, man kann sich nämlich im Internet auf YouTube schon einiges anhören. Er hat auch viele CDs rausgebracht und so weiter. Ganz klar, biblische, evangelistische Musik. Allerdings eben auch für jüngere Leute, er singt sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Und nur, dass ihr das wisst, es kann auch sein, dass es ein bisschen lauter wird wie sonst. Darauf muss man gefasst sein, aber natürlich wird keiner ausgeschlossen. Jeder, der Lust hat, kann auch da dabei sein. Und wenn ihr junge Leute habt, ladet sie ein. Ich werde für unsere beiden Evangelisten bis Donnerstag noch einen Flyer fertig machen für das Konzert und bitte euch dann die nächsten beiden Freitage vorzugsweise junge Leute anzusprechen und sie für das Konzert auch einzuladen. Preis dem Herrn. So, Herr Jesus, jetzt danken wir für dein Wort. Und wir freuen uns, dass wir hier wieder in Gemeinschaft sein dürfen, auch wenn wir lange nicht vollzählig sind heute Morgen. Du bist mitten in unserer Mitte und öffne du jetzt unsere Herzen und unsere Ohren für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen.
Amen.
Wir haben heute ein Thema, das ganz besonders wichtig ist. Tatsächlich hat Jürgen ja schon eingeleitet. Also ein Stück Predigt hatten wir schon. Von deinem Gebet haben wir auch einiges gehört, was hier unmittelbar reingehört. Ihr werdet es gleich erleben. Wir brauchen die Geistesgaben. Und wenn wir über Geistesgaben nachdenken, dann geht es um Prophetie, dann geht es um Heilung, dann geht es um dies und das. Aber es gibt ganz andere Geistesgaben, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Und heute Morgen möchte ich über Weisheit reden. Weisheit. Ihr lieben Geschwister, diesen Schlüssel habe ich heute Morgen mitgebracht. Sicher kennt ihr das, da weiß man genau, dass man den Schlüssel ans Schlüsselbrett gehängt hat und nun ist er weg. Spurlos verschwunden. Eine wilde Suche in allen Taschen und Mänteln beginnt und vielleicht muss man sogar den ganzen Tag zu Hause bleiben, weil kein Ersatzschlüssel da ist. Schlüssel sind ein selbstverständlicher Gebrauchsgegenstand. Nur wenn sie verschwunden sind, merkt man, wie wichtig sie sind. Dieser Schlüssel ist ein Bild für den Zugang zur Wahrheit Gottes. Ich stelle mir vor, dass Adam und Eva im Paradies noch keinen Schlüssel brauchten, um Zugang zur Weisheit Gottes zu bekommen. Sie konnten am Abend, wenn Gott durch den Garten lief, ihn alles fragen und Gott antwortete aus seiner Weisheit heraus. Wir brauchen einen Schlüssel, denn die Weisheit Gottes ist uns wie ein Geheimnis verborgen. Einen natürlichen Zugang zu den ureigensten Gedanken und Gefühlen Gottes haben viele verloren, wie wir auch das Paradies verloren haben. Und doch ist unser Leben oft geprägt von der Schlüsselsuche, Zugang zur Weisheit Gottes zu bekommen. Mancher verzweifelte Versuch, dem Leben auf die eine oder andere Art doch noch Sinn zu geben, ist Schlüsselsuche. Um an Gott heranzukommen. Zwei Anlässe haben mich heute dazu bewegt, mich diesem Thema der Weisheit Gottes zu nähern und zu widmen. Ich bin beim Bibellesen in der Lektüre des Jakobusbriefs auf einen Abschnitt über die Weisheit Gottes gestoßen. Und ich merkte, dass wir diese Weisheit in unserer Welt dringend nötig haben. Ich merkte auch, dass wir durch sie verändert werden und der Schlüssel entscheidend ist, um Zugang zu haben. In einem Bibelgespräch vor längerer Zeit überlegten wir damals, wie das Wort vom Kreuz Christi der Weisheit der Welt entgegensteht und wie die Weisheit Gottes in unserer Alltagsweisheit entgegengesetzt ist. Und hieran möchte ich heute anknüpfen. Der Abschnitt, den ich lese, kommt aus dem Korintherbrief und er möge uns ermutigen, Gottes Weisheit aufschließen zu lassen und nach ihr zu leben. Und ich lese aus dem 1. Korintherbrief im 2. Kapitel die Verse 6 bis 10. Und da heißt es, auch wir verkündigen tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reif sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkündigen wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Und heute ist das nicht anders. Schaut euch um in der Welt. Man durchschaut nicht nur nicht den Plan Gottes in Bezug auf Weisheit. Wir haben es heute mit Machthabern zu tun, die sich selbst an die Stelle Gottes setzen möchten. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass einer der Globalisten erklärte, dreimal hat er das geschrieben und dreimal habe ich es im Postfach gehabt. Wir können auf die Menschheit verzichten. Und zwar komplett. Und wenn die Menschheit weg ist, dann sind wir Götter. Das ist die Aussage. Was soll man dazu noch sagen? Zwischen damals und heute ist kein Unterschied. Sonst hätten sie dem Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt und durch seinen Geist, den er uns gegeben hat, denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Paulus reagiert mit dem Korintherbrief auf Anfragen der Gemeinde von Korinth. Hinter den Ausführungen über Gottes Weisheit im Gegensatz zur Weisheit dieser Welt könnten folgende Anfragen zu hören sein. Man fragt vielleicht Paulus, du warst hier in Korinth ein schwacher Mann und deine Predigten konnten mit den Reden der Politiker in unserem Ort nicht mithalten. Wir wünschten uns mehr Überzeugungskraft, dass unsere Freunde endlich aufwachen. Ja, Christ sein ist gut. Deine Botschaft war oft anschlüssig, sagen sie zu Paulus. Wir wollen doch nicht immer an den Tod Jesu erinnert werden. Auferstehung ist viel werbewirksamer. Also Paulus, das nächste Mal bitte mehr Power und so, wie die Leute es hören wollen. Die Anfragen an Paulus sind eigentlich gar nicht so veraltet. Es sind immer wieder auch Anfragen an uns und das, was wir über Jesus und unseren Glauben erzählen. Sollten wir von Jesus so erzählen, dass dann alle begeistert rufen Halleluja? Sollten wir von Jesus erzählen, um damit Widerstand hervorzurufen, weil zu Jesus zu gehören nicht einfach und bequem ist? Paulus ermutigt nicht dazu, nicht den Leuten nach dem Mund zu reden und ihnen nur das zu erzählen, was gerade in ihr Lebenskonzept passt. So nach dem Motto, der liebe Gott gibt allen noch den Schokoladengenuss. Paulus verweist auf die Weisheit Gottes. Und die braucht nicht angepriesen zu werden, sondern die will selbst wirken, verändern und wirft die Lebenskonzepte über den Haufen. Die Weisheit Gottes, der Schlüssel ist Jesus Christus. Paulus stellt fest, mit Jesus zu leben, heißt den Schlüssel zu kennen. Jesus schließt die verborgene Kammer von Gottes Weisheit auf. Mit Jesus zu leben eröffnet, was Gott zutiefst bewegt. Das ist die Grundlinie in Gottes Handeln zu erkennen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie seine Wahrheit erkennen. Hier ist kein Platz für Egoismus. Hauptsache, ich kenne die Wahrheit, die anderen sind mir egal. Gott hat offensichtlich keine Lieblingskinder. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen eine schwer zu lernende Lektion. Auf der anderen Seite kann nun auch niemand, der diese Weisheit Gottes mal begriffen hat, sagen, für mich hat Gott keine Bedeutung. Er möchte für alle Bedeutung haben, nicht nur für die Superfrommen und nicht nur für die besonders Bedürftigen. Weiter zeigt Jesus uns, dass der Bruch zwischen Gott und Menschen geheilt werden muss. Die Kräfte der Selbstheilung versagen. Und da sind wir in deiner Einleitung. Die Geschichte, wie Jesus den Blinden heilte, veranschaulicht das sehr treffend. Ein Blinder weiß, dass er nicht von sich aus selbst wieder sehen kann. Der Sehnerv ist geschädigt und kann sich nicht selbst heilen. Vielleicht gibt es noch eine Therapie und vertraut mit allem, was er hat, auf den Arzt, der versucht, ihm das Augenlicht wiederzugeben. Der Blinde hat nichts anderes mehr, auf das er hoffen kann. Und dann gelingt es dem Arzt, den Sehnerv wieder zu reparieren. Der Mann öffnet seine Augen und kann wieder sehen. Auf einmal sieht er nicht mehr nur sich selbst, eingeschlossen in seine Dunkelheit oder als ein eingebildeter religiöser Gockel in Selbstherrlichkeit. Auf einmal nimmt er alles um ihn herum wahr, das Licht und die Blumen, das Lachen und die Freude. Wird das nicht sein Leben vollständig verändern? Jesus ist dieser Arzt, der die Finsternis von uns nehmen kann, damit wir wieder Gott sehen können. Die Kräfte der Selbstheilung versagen wie bei einem Blinden. Von selbst wird das nichts mit uns und Gott. Von selbst bleiben wir von ihm abgeschnitten. Da muss Jesus kommen und uns die Sicht geben und von diesem Zeitpunkt an wird sich unser Leben drastisch verändern. An dieser Stelle möchte ich einen Bogen zu uns in die Arche ziehen. Gott hat uns gerufen und wir haben uns rufen lassen. Jeder Einzelne für sich. Wir sind hier versammelt, um miteinander zu beten und Gottes Wort zu hören. Aber es geht noch um viel mehr. Wir sind auch hier, um Gemeinde zu bauen. Nicht aus eigener Kraft, sondern im Gebet und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wenn das erfolgreich sein will, brauchen wir zuerst eine geheilte Gemeinde. Geheilt von unseren Vorstellungen, von unserem Stolz und von unserer Überheblichkeit. An dieser Stelle wird eines deutlich: Zu dem, was Jesus uns aufgetragen hat, brauchen wir seine Weisheit. In Bezug auf unsere Gemeinde gehört zu den wichtigsten Elementen die Frage, wie wir miteinander umgehen. Ganz egal, ob wir ein paar Wochen wiedergeboren sind oder einige Jahrzehnte. Und immer wieder erscheinen Menschen, die Jesus noch nicht persönlich im Herzen haben. Wie sollen wir damit umgehen? Wenn zum Beispiel Menschen erscheinen mit unbiblischen Lehren und Ansprüchen. Was wäre jetzt Weisheit? Wie würdet ihr damit umgehen? Wir können Menschen knallhart ihre Fehler um die Ohren schlagen und dabei unsere eigene Überheblichkeit nicht merken. Vielleicht haben wir auch vergessen, dass wir selbst auch jung im Glauben begonnen haben, vieles nicht wussten und eigene Vorstellungen hatten. Weisheit heißt an dieser Stelle, dass wir dem, der daneben liegt, mit Barmherzigkeit begegnen. Konfrontation mit knallharten Vorwürfen sind wohl vielleicht wohlmeinend, treiben aber den Konfrontierten letztendlich aus dem Haus. Da geht einfach der Rollladen zu und dann kommen Gegenargumente, die auch nicht besser sind wie die ursprünglichen. Eine Gemeinde wird heil und kommt in die biblische Einheit, die wir uns alle wünschen, wenn wir barmherzig und gütig miteinander umgehen. Beherzigen wir das nicht, dann verlieren wir die Sicht über die Dinge. Wenn wir meinen, dass wir als Leitungserbringer auftreten, indem wir den anderen Maßregeln und das womöglich in scharfer Sprache antun, dann zerstören wir das, was wir eigentlich aufbauen wollen. Die Heilung einer Gemeinde können wir uns nicht selber verdienen. Durch das Anhäufen von Leistung und Erfolg wird unser ohnehin schon geschädigter Sehnerv immer schwächer. Und wir selbst haben einen so hohen Berg an Trophäen aufgeschichtet, dass Jesus da fast nicht mehr durchkommt. Alles, was wir für diese Heilung brauchen, ist ein ehrliches Ja. Ja, ich will mir helfen lassen. Ja, Jesus, ich vertraue dir. So ist Weisheit Gottes ja nichts Zusätzliches, was unser Leben nur ein paar Farbtöne heller erscheinen lässt, sondern diese Weisheit Gottes stellt unser Leben auf eine völlig neue Grundlage und die nennt sich Leben mit Gott. Ich denke da auch an das alte Lied Stern, auf den ich schaue. Es heißt da am Ende, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Jesus schließt uns auf, dass wir nach Gottes Weisheit mit Schuld ebenso wenig mit Schuld weitermachen können, wie wir mit gegenseitigen Schuldvorwürfen. Das ist in der Welt üblich. Oder nach der Art, hast du Schuld, dann schieb sie jemand anders in die Schuhe, verschleier sie oder schlag dich lebenslänglich damit rum. Jesus bietet eine ständige Selbstreinigung an. Schuld kann vergeben werden. Jesus trug sie ans Kreuz und alles wird wieder neu. Aber die Weisheit Gottes ist vielen verborgen. Sie ist nicht allgemein verständlich und sie ist auch nicht allen einleuchtend. Sie widerspricht einem der ersten Lebenstriebe im Menschen, alles alleine machen zu wollen. Doch das ist eben der Trugschluss. Allein gehen wir zugrunde an der Schuld, unsere Angst und an unserer Überheblichkeit. Wir merken oft gar nicht, dass wir uns schuldig machen, wenn wir den anderen verurteilen, anstatt ihm aufzuhelfen. Wir sind dann auf uns selbst gestellt. Aber alleine sind wir nicht überlebensfähig. Und so ist die Weisheit Gottes, die uns zu Gott ruft, überlebensnotwendig. Für uns selbst und für die anderen. Jesus möchte mit uns leben und dieser Schlüssel zum Überleben sein. Jesus lebt dann in uns, wir sind nicht mehr allein. Wirkung der Weisheit Gottes in unserem Leben. Interessant ist es nun, nach der Wirkung der Weisheit Gottes in unserem Leben zu fragen. Da wird angesprochen, dass wir Hilfe bekommen, wenn wir von Jesus Zeugnis ablegen. So war es ja oft mal bei Paulus in Korinth. Er selbst war schwach, aber seine Botschaft hatte Kraft und überzeugte. Wir haben unser Zeugnis oft nicht im Griff. Jedes Mal ist es ein Wagnis, in der eigenen Unzulänglichkeit von Jesus zu erzählen. Auch auf der Kanzel, ob das Zeugnis ankommt, ist manchmal ein Wunder. Oft im Miteinander in der Gemeinschaft. Gottes Weisheit erweist von selbst seine Kraft. Und obwohl wir es nicht in der Hand haben, werden wir nicht müde, Gelegenheiten zu nutzen und Gottes Weisheit zu leben, allen Menschen zu helfen, damit sie ihn erkennen. Gottes Weisheit wirkt sich auch in unseren Beziehungen aus. In Jakobus 3 heißt es so, die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Und das gilt für beide. Für den, der seine eigentliche Unzulänglichkeit nicht erkennt und für den, der seine Unzulänglichkeit überwinden soll. Das ist ein ganz schöner Anspruch. Aber der Stachel mobilisiert zur Veränderung. Ich habe das sehr konkret erfahren, wie mich diese Worte in einem persönlichen Konflikt berührt haben. Sie haben mich verändert und sie haben Frieden gebracht. In unserer Gemeinde ist doch der Friede unter uns das Wichtigste. Weisheit von oben ist das in dem Moment. Diese neue Lebenshaltung nach der Weisheit Gottes ist mit der Bekehrung leider nicht automatisch in uns. Wir müssen sie lernen, darum beten, sie im Umgang mit Schuld und Vergebung einüben. Wo es gelingt, verwirklicht sich Gottes Weisheit selbst in unserem Leben. Ein tiefer Friede erfüllt uns. Gelingt es uns nicht, sind wir aufgebracht und im Unfrieden. Wir müssen vor Problemen nicht weglaufen, und sie nicht beschönigen. Heilung und Friede in Konflikten ist möglich durch die Weisheit, die von Gott kommt. Ich bin gleich am Ende. Drei Folgen für unser Leben. Wenn es an die Weisheit Gottes angeschlossen ist, möchte ich zum Abschluss noch nennen. Das ist das Gebet. Das Gebet muss einen großen Raum in unserem Leben einnehmen. Wir brauchen die Rückversicherung, mit Gottes Weisheit verbunden zu sein und von ihm Kraft zu bekommen. Und wir brauchen auch die Rückversicherung, weil es nicht immer gleich klar ist, wo Gottes Weisheit mich hinführt. Die Durchstrecken werden aber nicht tödlich, wenn ich im Gebet Ermutigung und Stärkung bekomme. Das ist die Prioritätenliste für meinen Alltag im Angesicht Gottes und bekommt einen ganz anderen Stellenwert. Ganz oben stehen da bestimmt nicht Geld und Macht. Ganz oben steht da Dankbarkeit und daraus resultierend die Überlegung, wo will Gott mich einsetzen und was kann ich mit den Geschenken tun. Aus geschäftig herumlaufenden Leuten, die suchen und raffen, werden Leute, die sich fröhlich auf den Weg machen, von ihrer Zeit, ihrem Geld und ihrer Macht anderen abzugeben, weil auch sie alles nur geschenkt bekamen. Das ist die Gemeinde. Die Weisheit Gottes ruft uns hier zusammen, denn nur eingebunden in den Leib Christi können wir wachsen. Leider brauchen wir zum Wachsen offenbar auch unsere Unterschiedlichkeit, an der wir uns oft reiben und die uns eigentlich eher lästig ist. Aber gerade da merken wir ja, dass Jesus uns verbindet und das sogar mit unseren Ecken und Kanten. Die Gemeinde ist damit das erste Übungsfeld für unser Leben aus der Weisheit Gottes. Hier können wir Fehler machen. Bereitschaft zur Vergebung ist da. Hier können wir unsere Gaben leben, denn unsere Brüder und Schwestern sind von Gott ermächtigt, uns zu korrigieren oder uns zu bestätigen. Hier werden wir genährt und ermutigt durch Gottes Wort, nicht aufzugeben und auch in den schwierigsten Situationen daran festzuhalten, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Paulus geht mit seinen Ausführungen auf die Leute in Korinth ein. Die Weisheit Gottes kann noch so toll dargestellt werden. Zugang zu dieser verborgenen Kammer ist nur durch Jesus möglich. Er starb für uns und macht uns den Zugang zu Gott frei. Er ist der Arzt, der uns den Blick für Gott gibt. Das ist heute unsere Orientierung. Der Schlüssel ist Jesus Christus. Mit ihm zu leben heißt, von Gottes Weisheit zu leben. Das ist eine großartige Chance, aber auch eine große Herausforderung und Lebensaufgabe. Lassen wir uns doch wieder ganz neu darauf ein. Gottes Weisheit ist in den Schwachen mächtig. Amen. Amen.